Moin Moin, herzlich willkommen zu unserem Podcast Wer zum Teufel ist Lukas? Das ist die erste Folge heute. Wir sind, glaube ich, ziemlich aufgeregt. Wir, das bin ich, Abel, in Hamburg. Und mir quasi gegenüber, 600 Kilometer entfernt, sitzt Greta bei Heidelberg. Viele mögen sich interessieren, wie ist denn dieser Podcast zustande gekommen oder wie kam euch die Idee zu diesem Podcast? Und da frage ich gleich mal dich, Greta, es war ja schließlich deine Idee. Wie kam dir die Idee?
Gute Frage. Also du warst eigentlich gar nicht im Plan. Also irgendwie, wir haben ja eigentlich dann nur mal so drüber gequatscht und haben so überlegt, genau, was gehen könnte, theoretisch. Und dann ging es aber echt schnell. Wir haben es ja dann, ich glaube, innerhalb von 15 Minuten haben wir da irgendwas zusammengesponnen. Und dann stand irgendwie das Konzept schon. Dann hatten wir es. Und das Konzept erklären wir auch gleich, würde ich sagen, oder?
Ja, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind noch so ein bisschen in der Testphase und probieren uns aus. Und genau, ich glaube, wir fangen direkt mal an oder erzählen mal so ein bisschen, um was geht's denn genau. Ich würde sagen, erzähl du mal ein bisschen was und ich ergänze. Und es gibt ja so ein paar Regeln, die haben wir noch gar nicht genau zu Ende gedacht. Oder das muss ich vielleicht ein bisschen entwickeln. Aber erzähl doch mal, um was geht's denn?
Also, es ist so, wir stellen jede Folge zwei Biografien von zwei Musikerinnen oder Musikern vor und nennen als Decknamen immer die Person Lukas, weil ich weiß jetzt nicht, was Abel hat oder wen Abel hat und Abel weiß nicht, wen ich habe. Und entsprechend machen wir da so ein bisschen ein Geheimnis draus. Also die Schwierigkeit ist, dass wir alle Infos, die wichtig sind, aus der Biografie mit einbinden, aber auch nicht zu viel verraten, dass man nach der ersten Minute schon draufkommt, wer es ist. Also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit.
Ich bin gespannt, wer verkackt, genau. Du sagtest zwei Biografien, also jeder stellt quasi eine vor.
Genau.
In einer Sendung, genau. Ich glaube, die Schwierigkeit, wie du schon sagtest, genau, ist einfach das so zu verpacken, dass es spannend ist, glaube ich. Ich glaube, jede Biografie für sich ist spannend, aber eben nicht zu viel zu verraten. Ich glaube, ich muss mich hochkonzentrieren, um langsam zu sprechen. Und weil ich habe so das Gefühl, man kann auch ganz gut nach zwei Minuten verkacken oder noch früher. Und
kann man.
Von daher, glaube ich, ist das die hohe Kunst.
Ich muss ja so schon immer gucken, dass ich nicht verkacke. Ich muss immer gucken, wenn ich mit dir irgendwie Sprachnachrichten auf WhatsApp mache, dass ich da nicht auszusehen mal irgendwie den richtigen Namen sage und immer Lukas sage. Weil das haben wir vorher auch so gemacht, damit wir nicht zufällig die gleiche Person haben, weil es ist, also es kann ganz bunt gemixt sein. Genre ist ganz egal, Jahrzehnt, Jahreszeit. Oh, Jahreszeit.
Ja, genau, ja, cool. Ich bin gespannt.
Oh, ein Winterkind, du. Nee, also Jahrzehnt ist auch völlig wurscht. Es kann von Beethoven zu Justin Bieber im Prinzip alles dabei sein.
Genau.
Von Metal zu Schlager zu alles Mögliche eigentlich, kann alles dabei sein.
Ich glaube, wir haben ein bisschen darauf geachtet, dass wir zumindest die Fantasie haben, behaupte ich mal, dass der die gegenüber drauf kommen könnte, weil es gibt schon ein paar Musikstile, Richtungen, die, da haben wir keine Überschneidungen und da, glaube ich, wäre es einfach, den Punkt zu holen. Bei Punkt sind wir dann quasi schon bei den Punkten. Wir hatten uns überlegt, es gibt für jede vorgestellte Biografie, die man quasi unerraten durchbringt, sag ich mal, einen Punkt. Mhm. Und wenn man eine Biografie errät, bekommt man auch einen Punkt. Das heißt, pro Sendung kann man zwei Punkte machen.
Ja, genau. Und das Ziel ist natürlich, dass wir alle Spaß am Raten haben. Also es kann jeder für sich daheim auch mitraten. Und wir untereinander haben natürlich das Ziel, dass jeder gewinnen will, weil der Gewinner nach 10 Punkten, die er erreicht hat, das nächste Konzert aussuchen darf.
Oh Gott, ja.
Ich habe da ja schon so einen kleinen Favorit.
Ja. Ja. Oh Gott. Zwischenfragen sind erlaubt, erwünscht, also von uns, nicht von euch. Geht ja nicht. Ich werde dich schon ein paar Mal, glaube ich, von hinten Richtung Wade umgrätschen und ein paar blöde Fragen stellen, um dich ein bisschen zu verunsichern, glaube ich. Das ist alles, was ich im Fußball konnte, grätschen und das werde ich auch anwenden.
Ich bin jetzt einfach froh, dass wir anfangen können.
Genau, wir hatten, glaube ich, gesagt, wir lösen quasi zum Ende erst auf. Da waren wir uns, glaube ich, bis vor einer Viertelstunde nicht einig. Und genau, du hast das großartige Los, beginnen zu dürfen. Und wir lassen einfach mal laufen, gucken einfach, was passiert, würde ich sagen.
Genau, ich mache es jetzt auch so. Ich habe mir alles zusammengeschrieben. Ich habe eine kleine Geschichte verfasst. Werd's auch so ein bisschen vorlesen. Du kannst natürlich trotzdem deine Zwischenfragen immer stellen oder danach. Einfach aus dem Grund, dass ich es jetzt mal so probieren will, dass ich mich nicht gleich verplapper, weil ich glaube, je freier ich bin, desto schwieriger wird es, dass ich nicht vom Weg abkomme und nicht doch aus Versehen mal verrate, wer mein Lukas ist. Und aus dem Grund auch, dass ich einfach alles drin haben will. Also ich habe auch ein paar Jahreszahlen drin, die vielleicht für dich auch wichtig sein könnten. Ja, aber ich probiere es mal und werde mal gucken in den nächsten Folgen, werd vielleicht auch öfter mal was Neues ausprobieren und dann gucken, was sich am besten anfühlt und werde es dann so weitermachen.
Ja, das wird sich ja eingrooven. Gibt es denn Tipps oder habe ich die Möglichkeit, einen Joker zu ziehen oder gibt es, was ich auch schon überlegt hatte, vielleicht mache ich das ja, keine Ahnung, eine falsche Abzweigung oder eine falsche Abbiegung, eine Kreuzung, so irgendwas, um dich auf die falsche Fährte zu locken oder machst du sowas?
Vielleicht.
Wahrscheinlich haben wir den gleichen Lukas.
Cool. Nee, wir haben ja, das müssen wir ja auch sagen, wir haben, damit wir nicht den gleichen Lukas haben, haben wir immer geguckt, dass wir vorher das Sternzeichen abgleichen.
Ja, wer weiß, vielleicht habe ich dich ja veräppelt.
Und wenn wir das gleiche Sternzeichen haben, dann müssen wir halt gucken, was haben wir dann gemacht? Ich glaube, den Geburtsort.
Ja, wir waren so clever, wir haben ja 20 verschiedene Möglichkeiten gehabt mit Zusammenzählen von Geburtsdatum und Geburtsjahr und Geburtsstadt und ach, ich hoffe, dass wir nicht die gleichen haben. Wenn wir die gleichen haben, lassen wir es trotzdem laufen, egal.
Ich glaube, wir hatten aber auch jetzt schon andere Sternzeichen, das können wir ja als Thema ja gleich. Ja.
Ja.
Gut, dann ist ja alles geklärt. Also man muss nur noch mal sagen, es kann jetzt theoretisch jemand Männliches sein, es kann aber auch jemand Weibliches sein. Also Lukas ist universal.
Genau, ich glaube aber, da kommt man relativ flott drauf, ja.
Vielleicht auch nicht, ich habe mir Mühe gegeben. Wahrscheinlich hast du es nach zwei Sätzen raus, oh Gott.
Ich denke, ich werde es nicht gleich verraten, um den Spannungsbogen hochzuhalten.
Ich glaube, ich brauche erst noch mal einen Schluck von meiner Weißweinschorle, ich war so aufgeregt. Ich trinke noch mal einen kleinen Schluck.
Tja, dann toi toi toi, nicht für mich.
Dann fangen wir nochmal an. Nee, also ich habe lange überlegt, wie ich anfangen kann.
Okay, ist ein Mann oder eine Frau?
Und
okay, Entschuldigung.
Also. Ja, ich habe gedacht, ich fange einfach mit einer Buchrezension an, beziehungsweise zwei Buchrezensionen. Ich habe nämlich zur Vorbereitung für die Folge die Autobiografie aus dem Jahr 2014 von Lukas gelesen. Ich werde dann am Ende nach der Auflösung auch nochmal den Titel nennen, falls es irgendjemanden interessiert und falls jemand von euch dieses Buch auch lesen will. Und Jimmy Page schreibt auf dem Klapptext hinten, Lukas ist ein echter Künstler, als Musiker, Maler und jetzt auch Autor. Dave Grohl von den Foo Fighters schreibt, die Story von Lukas ist Inspiration und Motivation für jeden, der groß denkt. Mit 13 weiß Lukas, dass er ein Rockstar werden will. Und obwohl er bis zu diesem Zeitpunkt noch nie Gitarre gespielt oder einen Song geschrieben hat, ist er sich sicher, das kann ich auch. In den nächsten Jahren spart er Geld für seine erste E-Gitarre, lernt erste Riffs und sammelt Erfahrungen.
Ist ja von nicht Musik, so einfach, oder?
Bitte?
Ist es so einfach, ja?
So einfach?
Ja. Nein, ich erste weiß Riffs nicht, ich wollte mich verunsichern.
Oh, ja, das hast du geschafft, ich bin schon voll raus. Oh Gott.
Ich bin froh, dass ich weiß, wer Dave Grohl ist und Jimmy Page. Dachte ich schon, bam, ich hab's.
Vor allem habe ich ihn total deutsch ausgesprochen, Dave Grohl.
Naja, alles gut. Gut.
Okay. Von Musikverlagen kassiert er eine Absage nach der anderen und um sein Material an den Mann zu bringen, so glaubt er, braucht er eine Band. Und für die braucht er mindestens drei Personen, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. 1972 lernt Lukas dann einen Aushilfslehrer und Bassisten kennen und weiß, er ist ein Schlüsselspieler für sein geplantes Projekt. Sie gründen zusammen mit anderen eine Band und stellen im gleichen Jahr ihre erste Platte fertig. Die Lieder finden beide schrecklich. Generell ist die Band nicht das, was die beiden sich erhofft hatten und das Album wollen sie so auch nicht veröffentlichen. Weil die anderen Bandmitglieder aber den Plattenvertrag erfüllen wollen, steigen Lukas und der Aushilfslehrer aus.
Kurze Zwischenfrage, ich hab vergessen, es sind vier Leute in der Band?
Im Moment
zwei steigen jetzt aus und zwei wollen
Also zwei sind jetzt noch übrig, zwei sind ausgestiegen, weil die wissen einfach, okay, wir haben maßgeblich dazu beigetragen, Lieder auf der Platte zu schreiben. Wenn die nicht aussteigen, dann steigen wir aus, weil ohne uns funktioniert die ganze Band nicht. Ohne uns haben die keine neuen Songs. Mhm. So. Mit einem neuen Schlagzeuger und einem neuen Leadgitarristen gründen sie 1973 eine neue Band. Zu diesem Zeitpunkt ahnen sie aber noch nicht, dass sie 10 Jahre später ihr größtes Konzert vor 180.000 Fans in Rio de Janeiro spielen werden. Im Moment stehen sie nämlich gerade noch vor 3 zahlenden Gästen in New York. Trotzdem halten sie an ihrem Traum fest und noch im gleichen Jahr erstellen sie ein Demoband, bekommen einen Manager und den heiß begehrten Plattenvertrag. Anfang 1974 veröffentlichen sie dann innerhalb von 18 Monaten 3 neue Studioalben, besuchen Fernsehshows und reisen mit ihrer ersten Tour durch Nordamerika. In den nächsten 4 Jahren produzieren sie 4 Studio- und 2 Live-Alben, brechen einen Besucherrekord der Beatles in Japan und erreichen im offiziellen Fanclub eine 6-stellige Mitgliederzahl. Es gibt T-Shirts, Tassen, Comics, Flipperautomaten, Puppen, Masken, Kondome, Brettspiele und sogar Särge. Also eigentlich alles, was es nicht gibt.
Das ist jetzt so peinlich, wenn ich jetzt was schätzen würde. Oh Gott.
Oh Gott sei Dank, vielleicht hast du noch keine Ahnung. Ich dachte, es ist schon vielleicht so offensichtlich. Naja.
Nee, ich glaube, ich traue mich überhaupt nicht, irgendwas zu tippen später. Sonst denken alles, oh Gott, ey. Na gut, Entschuldigung.
Also sie sind gerade richtig auf dem Höhenflug. Und
okay, wie heißt der nochmal, Lukas?
Lukas. Und obwohl sie immer bekannter werden, beginnt im Innern der Band die Fassade langsam zu bröckeln. Es entstehen Spannungen unter den Mitgliedern und 1978 werfen alle 4 separat Soloalben auf den Markt. Weil Händler nicht verkaufte Ware gegen die volle Preiserstattung an die Plattenfirma zurückgeben können, folgt ein dickes Minusgeschäft. Sie versuchen sich außerdem als Schauspieler und ernten für ihren Film vernichtende Kritik. Und obwohl sie 1979 nochmal ein ziemlich erfolgreiches Album raushauen, bleiben die bis dato vollen Konzerthallen halb leer. Was folgt, sind Umstrukturierungen innerhalb der Band und bis heute sind Lukas und der Aushilfslehrer fester Bestandteil der Gruppe und damit auch die einzigen. Anfang der 80er verlässt der Schlagzeuger aufgrund von Drogenproblemen die Band, ein Jahr später folgt der alkoholabhängige Leadgitarrist. Und weil die Einnahmeverluste der letzten Band zu groß waren, muss 1982 auch der Manager gehen. Es übernehmen Lukas und der Aushilfslehrer die künstlerische Leitung. Mit 2 neuen Bandmitgliedern ändern sie auch ihr Image und siehe da, zwar kann die Band in der nächsten Tournee nicht an ihren bisherigen Erfolg in Nordamerika anknüpfen, trotzdem spielen sie 1983 vor so vielen Fans wie noch nie, eben in Rio de Janeiro. Intern folgen aber immer wieder Wechsel an Schlagzeug und Leadgitarre. So erkrankt beispielsweise 1984 der Leadgitarrist an Morbus Crohn. 1991 stirbt der Schlagzeuger an den Folgen seiner Krebserkrankung. Seit über 45 Jahren ist die Band bis heute aktiv, zwischenzeitlich auch wieder mit der Ursprungsbesetzung, seit 2004 aber unverändert in der aktuellen Konstellation. Dass sie so lange aktiv sein würden, hat die Band vor allem Lukas zu verdanken, der Rettungswesten verteilt und alle wieder an Land gezogen hat, wenn das Boot mal wieder am Sinken war. Und um zu verstehen, warum er das getan hat und warum ihm die Band von Anfang an so wichtig war, müssen wir jetzt einen riesengroßen Sprung zurück machen. Nämlich zurück an den Tag seiner Geburt am 20. Januar 1952 in New York.
Okay.
Da wird Lukas mit Mikroti geboren. Mikroti ist eine Ohrmuschelfehlbildung, das heißt, bei Lukas ist das rechte Ohr verkümmert und er ist auf dieser Seite auch taub. Dadurch bekommt er schon im Kindergarten das Gefühl, nur auf sein Äußeres reduziert zu werden und wird von Gleichaltrigen gehänselt. Lukas, das einohrige Monster, ist dabei zum Beispiel eine beliebte Beleidigung. Die Kämpfe muss er aber immer alleine austragen. Zu Hause findet er weder Sicherheit noch Verständnis, da die Eltern sich vielmehr um die psychisch kranke ältere Schwester kümmern und seine Fehlbildung kleinreden. Er lebt zurückgezogen, ist unsicher und drängt sich selbst in die Rolle des Außenseiters. Und er entwickelt schon sehr früh ein sehr explosives Gemüt und baut sich eine emotionale Mauer auf, um sich seelisch vor seinen Angreifern zu schützen. Freunde hat er nur wenige. Nicht, weil er nicht will, sondern weil er nicht kann. Mit 13 bekommt er dann ein Taschenradio geschenkt und plötzlich eröffnen sich ihm neue Welten. Denn die Musik gibt ihm das, was ihm in der richtigen Welt fehlt. Auf einmal hat er einen Platz, der ihm Zuflucht, Geborgenheit und Sicherheit schenkt. Und als er dann eines Tages im Fernsehen die Beatles sieht, ist seine Motivation geweckt. Das soll sein Transportmittel sein, das ihn aus dem Unglück in die Freiheit und zu Ruhm, Bewunderung und Anerkennung verhelfen soll. Er ist der Meinung, dass man den Wert einer Sache daran erkennen kann, wie viel Fleiß man hineinzustecken bereit ist. Deshalb kniet er sich auch von Anfang an voll rein. Am Ende ist es aber nicht die Band, die ihn aus der Spirale aus Unsicherheiten und Selbstzweifeln zieht, sondern 1998 und 1999 ergattert er die Hauptrolle im Musical Phantom der Oper in Kanada, was später zu einem prägenden Ereignis und Wendepunkt in seinem Leben werden soll.
Ich bin nicht eingeschlafen, aber es ist schon der 10., glaube ich, bei dem ich jetzt angelangt bin, den ich durchdenke.
Dann hast du es noch nicht sicher. In jeder Show muss er nämlich das entstellte Gesicht des Phantoms enthüllen. In seiner Fanpost findet er eines Tages einen Brief einer Zuschauerin. Sie schreibt, wie begeistert sie von seinem Auftritt gewesen sei und dass sie das Gefühl habe, dass Lukas sich mit der Rolle des Phantoms identifizieren kann. So sehr, wie noch kein anderer Darsteller je zuvor. Und obwohl sie nichts von seiner Fehlbildung weiß, oder vielleicht auch gerade deshalb, trifft sie damit voll ins Schwarze. Sie fragt ihn, ob er nicht Teil ihrer Organisation werden wolle. Eine Organisation, die sich um Kinder kümmert, deren Gesichter nicht der Norm entsprechen. Und Lukas sagt zu. Mit Kindern und Eltern spricht er über seine Erfahrungen mit Mikrotie und erkennt darin die Chance, seine eigene Seele zu heilen. Heute ist Lukas in zweiter Ehe glücklich verheiratet und hat 4 Kinder. Er hat als Maler Bilder im Wert von umgerechnet 1,8 Millionen Euro verkauft und war als Produzent für andere Bands tätig. Außerdem ist er Mitbesitzer eines Footballteams und Mitbegründer einer Restaurantkette. Oh Gott. Wer zum Teufel ist Lukas?
Boah, ich habe es mir einfacher vorgestellt. Hey. Oh Gott.
Was hast du dir denn vorher gedacht, wen ich nehmen könnte?
Ah, das ist eine gute Frage, aber ich kann gerade gar nichts sagen. Ich war irgendwie beim Geburtsdatum schon mal so, ich habe mit was Älterem gerechnet, also älter in Anführungsstrichen, so irgendwie in die Richtung, aber ich habe es mir ehrlich gesagt einfacher vorgestellt, weil ich dachte, na, irgendwann kommt schon was man schon mal irgendwo gehört hat und eigentlich müsste man, ich habe eine Idee, aber auch nicht wirklich. Also ich bin lange bei einem Musiker hängen geblieben und glaube, wenn ich den hier sagen würde, würden sich alle totlachen, aber das ist er mit Sicherheit nicht. Aber ich habe eine Richtung, was die Band angeht, aber keine Ahnung.
Ich muss aber auch sagen, es ist mir gerade zwischendrin wieder eingefallen. Ich wollte es eigentlich am Anfang einschieben, aber ich habe es vergessen, weil ich glaube, du weißt den Namen nicht.
Okay.
Und deswegen würde ich sagen, es zählt auch, wenn man die richtige Band vielleicht errät.
Weil da habe ich tatsächlich zwischen 3 geschwankt und ich habe mir kommt da was sehr bekannt
vor.
Den
Namen hast du nicht im Kopf.
Mir kommt was sehr bekannt vor und ich denke gerade an einen guten Freund von mir, mit dem ich neulich mal irgendwann...
Der in der Band ist.
Der in der Band ist und der 20. Januar 1952 geboren ist und mich neulich besucht hat und so ein komisches Ort.
Der ab und zu mal auf Tour ist und dann guckt er mal vorbei.
Nee, der tatsächlich, wenn es denn so ist, glaube ich, mit mir dieses Thema schon mal hatte. Und zwar kamen wir irgendwie über das Phantom der Oper und solche Sachen. Ich bin mir nicht sicher, überhaupt nicht. 23%. Nein, bin ich nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Also jetzt kannst du auch, wenn du einen Tipp willst oder so, ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich dir auch so nennen könnte oder auch meine Einschätzung zu der Person, nachdem ich ja das Buch gelesen habe.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen eingetaucht und blieb immer wieder bei so, weil du hast das ja, also wenn ich jetzt gleich vorstellen werde, ist es eine Katastrophe gegen das, was du gemacht hast gerade. Das liest sich so, man kann ja richtig eintauchen, aber ich blieb an so ein paar Kanten hängen, sag ich mal, und habe darüber nachgedacht, während du schon weitergesprochen hast. Also eigentlich...
Sag mal, was du denkst.
Naja, man denkt ja erstmal in Richtung, ich weiß, dass die Stones ein Riesenkonzert gemacht hatten in Rio de Janeiro, glaube ich. Und da sind aber öfter große Konzerte mit 100, 150.000 Leuten wahrscheinlich. Rede ich mich gerade im Kopf und Kragen, aber ich glaube, es ist so. Ich habe das mal gelesen. Jetzt habe ich überlegt, wenn Dave Grohl von den Foo Fighters schreibt und hier Jimmy Page, dann kann das in Richtung... Dann habe ich gedacht, Rolling Stones nicht. Dann hast du von den Beatles noch gesprochen. Dachte ich, nee, das ist zu einfach. Dann dachte ich irgendwann Richtung Musical, dachte ich an The Who. Da habe ich irgendwie was, aber der, Nee, auch nicht, aber ich sag's dir zum Ende hin. Ich glaube aber, ich bin auf einem guten Weg, glaube ich. Warum auch immer.
Also wenn du einen Tipp willst, den ich dir anbieten könnte, der dir vielleicht weiterhilft. Ich bin ja so nett. ich kann dir mal sagen, wer die Vorgruppen waren.
In Rio de Janeiro oder wo?
Generell, wen die hatten. So.
Ich gebe mir den Tipp gerne, aber ich glaube, er wird nichts an meinem Tipp ändern. Wer waren die Vorbands?
Unter anderem Slade,
ja.
Wizard, Uriah Heep,
ja.
Bon Jovi,
ja.
John Mellencamp,
ja.
Judas Priest.
Klingt so, als würde ich alle kennen. Also ich kenne die meisten, aber ja.
Iron Maiden und AC/DC. Und Tom Petty.
Dann weiß ich, wer es ist. Ja.
Weil dann fallen ja schon mal ein paar weg für dich.
Nee, die waren auch nicht auf meiner Liste. Aber das passt zu meinem Bild. Also wenn ich jetzt nachher falsch liege damit, was gut sein kann, dann habe ich Gott sei Dank auch einen zweiten Laptop, weil den schmeiße ich direkt hier runter in den Garten und ärgere mich drüber. Und hoffe, dass ich meinen Privatgärtner nicht erschlage, der noch... Der arbeitet noch um die Zeit.
Auf der Villa arbeitet.
Genau, genau. In meiner Villa in
Hamburg.
Hamburg-Eppendorf. Oh, jetzt will ich aber. Oh, ich habe mir das wesentlich einfacher vorgestellt. Ja.
Ich muss auch nochmal überdenken, ob mir das so gepasst mit diesem Geschichten erzählen. Ich bin mir noch nicht sicher. Es ist doch schon ein bisschen steifes schon. Ich glaube, du hast es da schon ein bisschen lockerer alles, aber ich bin dann doch ein bisschen vorsichtiger mit dem, was ich halt sag.
Ja.
Dass ich halt nicht gleich schon mich verplapper nach 5 Sätzen.
Na, ich will mehr Pausen machen. Dann klingt es, als würde ich in mich gehen, aber in Wirklichkeit bin ich nur unsicher und möchte den richtigen Namen nicht verraten. Aber das muss man.
Na gut, dann hau mal du mal raus, dann diskutieren wir da nochmal.
Gut, also mein Tipp steht, den werde ich dir zum Ende dann sagen. Es fängt bei mir schon schwierig an, Geburtsdatum oder Geburtsjahr und Geburtsstadt finde ich schon mal ganz schwierig. Also mein Lukas wurde in den 50er Jahren geboren.
Auch in den 50er, okay.
Das kann ja alles bedeuten, ne? Lukas hat zwei ältere Brüder und wuchs in vielen verschiedenen Städten auf, mal ein paar zu nennen, vielleicht sind es auch alle, aber ich glaube, es sind nur ein paar davon, in Nürnberg, in Rottgau, irgendwo in Oberbayern, in Offenbach, in Fellbach, in Brühl bei Mannheim, bei dir in der Ecke. Da habe ich auch gleich einen Tipp für dich, es ist nicht Steffi Graf. Und hatte quasi viele, viele Umzüge und das lag an der beruflichen Tätigkeit seines Papas, der für eine große Firma arbeitet. Ich glaube, von der Firma habe ich einen Kühlschrank. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube. Genau, die Umzüge haben ihn auch geprägt. Freunde von Lukas sagten irgendwann, viel, viel später, Lukas hat mit der Musik begonnen, um zu kompensieren, dass er nie irgendwo zu Hause war. Und tatsächlich fiel es Lukas scheinbar sehr schwer, irgendwo zur Ruhe zu kommen oder überhaupt irgendwo anzukommen, kann man sich vorstellen, wenn man so oft umzieht. Ich muss dazu sagen, das war auch sehr schwierig. Es gibt ein paar sehr prägnante Dinge über Lukas zu berichten. Die würde ich dann zum Ende nochmal genauer erläutern. Aber das wäre dann wieder zu einfach. Da gibt es so ein paar Sachen, die kann ich jetzt einfach noch nicht sagen. Um so die Schleife zur Musik zu kriegen. Lukas brachte sich Cello, Klavier und Gitarre bei und brach, soweit ich das weiß, in Nürnberg das Gymnasium ab, um dann eine Fotografenlehre zu machen. Die er allerdings dann auch abbrach. Ich meine, in Offenbach war das dann. Lukas hatte großes Interesse an den Beatles und den Stones. Das wird er nicht wirklich weiterhelfen. Es hatten ja viele, wobei viele entweder oder waren. Lukas war auch in Liverpool eine Zeit lang. Und ich meine, mich erinnern gelesen zu haben, dass er sich vielleicht auch schon früher, aber ab diesem Zeitpunkt auch für Politik interessierte und da dann später auch aktiv wurde. Ich merke schon, ich spreche langsamer. Ich muss aufpassen, was ich sage und was nicht.
Nee, ich bin aber gerade, mir geht's gerade wie dir. Ich habe so das Gefühl, ich werde mich dann jetzt gleich hochkarätig blamieren, weil ich habe jetzt auch jemanden im Kopf, aber ich glaube, das ist sowas von falsch.
Na, weiß ich nicht. Mal gucken. Weitere Interessen von Lukas sind Bücher im Allgemeinen. Es hieß später mal, er hat jeden Tag gebadet und in der Bibel gelesen und hatte ein großes Interesse an Karl-May-Büchern.
Er hat gebadet. Ist es wichtig, dass er viel badet?
Ja, ist ganz, ganz wichtig. Das macht ihn aus. Also so ein Typ, der jeden Tag badet und so, das hast du bestimmt schon immer. Es ist nicht SpongeBob. Sein Künstlername, damit verrate ich schon mal ein bisschen was, entsprang einem psychologischen Roman von Karl Philipp Moritz, wer kennt ihn nicht?
Klar.
Die vier Teile seines Romans sind von 1785 bis 1790 erschienen und sehr, sehr lesenswert.
Du hast sie eh nicht gelesen.
Klang so, als hätte ich sie gelesen, ne?
Ja.
Keine Ahnung. Aber die kann man sicherlich noch irgendwo bestellen vielleicht. 1970 gründete Lukas seine Band, die Band, und es gab erste öffentliche Auftritte und eine erste Single, die auch gleichzeitig wahrscheinlich mit einer der bekanntesten Singles wurde. Da biege ich einmal ganz kurz scharf nach rechts ab, weil der erste, das finde ich auch ganz, oder fand ich interessant, da habe ich mich lange festgelesen und ich glaube, das kann sich jeder mal, kann sich mal die Zeit nehmen, sich da ein bisschen einzulesen, das ist sehr interessant. Einer der ersten Auftritte war auf dem Love and Peace Festival auf der Insel Fehmarn und das Festival war gesponsert von Beate Uhse. Auch über die kann man viel lesen. Die ist ja nicht nur für ihre pornografischen Dinge oder ihren Erotikversand bekannt, sondern war irgendwie auch im Krieg als Fliegerin, glaube ich, aktiv. Das war so, dass das Woodstock, der Versuch Woodstock hier stattfinden zu lassen. Ich habe da auch mal eine Dokumentation drüber gesehen. Und da ist, fand ich interessant tatsächlich, jetzt merke ich schon, ich biege immer weiter in die Richtung, aber ich komme auch gleich wieder zurück, dass unter anderem beispielsweise Jimi Hendrix da spielte. Und das war Jimi Hendrix letzter Festivalauftritt. 12 Tage später ist er gestorben.
Ach, scheiße, ich glaube, du hast mir neulich noch irgendwas von dem, war es nicht du? Hast du mir nicht sogar von dem Festival erzählt irgendwann mal?
Ja, habe ich, genau.
Da hätte ich mal besser zuhören sollen.
Da spielten unter anderem auch 10 Years After. Ich glaube, die hat unser Vater schon live gesehen irgendwann. Frumpy, viele Bands. Aber es war ein Riesenfiasko, muss ich dazu sagen. Deswegen ist es eigentlich ganz amüsant zu lesen, weil die Bands wurden nicht mehr bezahlt und es gab Aufstände und von den 25.000 Zuschauern blieben dann am dritten Tag, meine ich, gelesen zu haben, noch circa 4.000 über und dann spielte da eben auch Lukas mit seiner Band und brachte auch ein paar Aussagen, die ganz interessant sind, die ich aber hier nicht sagen kann. 1970 fand noch was ganz Wichtiges statt im Leben von Lukas, oder wichtig ist vielleicht das falsche Wort, aber da sprechen wir später nochmal drüber, das kann ich jetzt hier noch nicht sagen. Das wäre dann, glaube ich, wieder zu einfach. Ich springe ein bisschen 1970. Jetzt 1975 kam das dritte Album raus, war ein Doppelalbum. Und gleichzeitig gab Lukas bekannt, eine 6-jährige Studiopause machen zu wollen, beziehungsweise ich glaube, er gab nur bekannt, er möchte eine Pause machen. Die dauerte dann 6 Jahre. Er war aber nicht inaktiv, sondern zog mit seiner Band nach Nordfriesland und hat angefangen, Kinderlieder zu schreiben, Theatermusik zu komponieren und an Hörspielen mitzuarbeiten. Genau, wandelte oft seine musikalischen Stile und da waren dann Beats, elektronische Klänge, Streicher zu hören und so weiter. Also er war musikalisch nach wie vor aktiv, aber es gab tatsächlich kein Album für 6 Jahre. Erst 1981 gab es ein Comeback und leider Gottes, also die Tour war gut ausverkauft, aber es gab eine Fehlkalkulation des Managements, deswegen musste ich kurz schmunzeln, als du vorgestellt hattest und dachte, aha, da gibt es Parallelen. Und zwar hatten die 10 Mark Eintritt verlangt und das hat weder die Kosten für Hotels noch für alles andere gedeckt und die Band ging quasi trotz ausverkaufter Häuser mit 30.000 D-Mark Schulden nach Hause. Wird damalige Zeit, glaube ich, ziemlich, du weißt, wer es ist, richtig? Ja, ne? Ich glaube, ja.
Ja, gerade so.
Ja?
Nee, Quatsch. Ich habe, ich weiß es nicht. Natürlich, ich weiß es wirklich nicht.
Also ich fand es interessant, dass Lukas so ein bisschen an seiner Biografie gepimpt hat und beschrieb sich irgendwann als Findelkind im Bombentrichter und gerettet von einem Rotarmisten und adoptiert von einer Fabrikantenfamilie oder von einem Fabrikantenehepaar und solche Dinge. Der war immer irgendwie ein bisschen schräger drauf. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen zu einfach, aber ich muss ja auch ein bisschen was erzählen. Lukas war auch schauspielerisch sehr aktiv, hatte 1977 seine erste Filmrolle und eine Hauptrolle auch und bekam dafür gleich den Bundesfilmpreis in Gold.
Ah, okay, jetzt habe ich zumindest mal, ja.
Genau, 1985, damals noch 20.000 D-Mark Schulden, löste sich die Band auch aufgrund dessen auf und Lukas startete als Solokünstler durch. Und ich meine, gelesen zu haben, mit seinen ersten beiden größeren Hits waren die Schulden dann auch tatsächlich abbezahlt. Die Fans waren immer wieder hin und her gerissen, weil er seine Stile einfach öfter mal veränderte und experimentell ranging und hat da viele, glaube ich, mit vergrault. Ist, glaube ich, auch ein süddeutsches Wort, oder? Und andere dazu gewonnen und war aber immer relativ erfolgreich damit. Ich glaube, wir hatten mal gesagt, wir sprechen auch mal über das größte Konzert, meine ich. Ne? Ich glaube, ja, das war mit das größte Konzert auf dem Anti-Wahnsinns-Festival. Das fand vor, ich glaube, 100.000 Leuten statt. Boah. Damals, ich glaube auch 1985, 86. Und da spielte er, meine ich, am letzten Tag das letzte Konzert mit einer All-Star-Band.
Wo war das?
In Burg Lengenfeld. Kennt man.
Ja, das kenne ich.
Du kennst das wirklich,
oder? Ich kenne es wirklich, weil ich habe in Bayern studiert und die letzten 2 Jahre gearbeitet. Und ich meine, das ist ja in Bayern, wenn ich da jetzt nicht komplett falsch bin.
Ich glaube, ja. Genau, das war so ein Anti-Schieß-mich-tot-Festival. Auch interessant, man kann über diese man kann echt ständig links und rechts abbiegen und findet immer was Spannendes. Und genau, ich denke, das war mit so das größte Konzert vielleicht, das weiß ich aber nicht genau. Aber um bei Konzerten zu bleiben, 1988 gab es beispielsweise 2 Konzerte in der ehemaligen oder damals noch aktuellen DDR, die auch aufgenommen wurden, eins davon. Und es wurde aber eine ganz prägnante Zeile rausgeschnitten, als es dann ausgestrahlt wurde, weil da 8.000 Leute mitgegrölt hatten. Und das war wohl damals nicht so gewünscht. Und deswegen wurde bei der Ausstrahlung dann doch was rausgeschnitten. 89, drittes Soloalbum mit elektronischen Klängen und gesampelten Streichern. 1991, ich springe ein bisschen, 4. Platte. Die war wieder ein bisschen ungeschliffener und roher. Und die Kritik war gut, die Resonanz holala. Und es gab tatsächlich gesundheitliche Probleme, weshalb die Tour dann auch kurzfristig abgesagt werden musste. 91 kam es auch zu einem Talkshow, wie soll ich sagen, Skandal nicht, aber er war zu einer Talkshow eingeladen und ist da aber nicht erschienen, weil er in Liebesdingen unterwegs war, sag ich mal. Also er ist durchgebrannt und ist da nie aufgetaucht. Das war 1991. 1993 kam das 5. Album raus. Das hatte dann Rave- und House-Elemente drauf und Shanty-Stile, habe ich gelesen. Und ja, war auch wieder bei vielen Fans nicht so beliebt, weil es halt einfach wieder in eine andere Richtung ging und bei anderen wieder beliebt. Ja.
Gott, das ist peinlich.
1995, das 6. Album. Da war eigentlich nur, du weißt es eh.
Nee, ich bin gerade voll raus.
1995 war das 6. Album und da war eigentlich nur ein Song geplant für eine bekannte, jetzt muss ich aufpassen, deutsche Abendserie, Abendfilm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber dann wurde da ein ganzes Album draus.
In welchem Jahr?
Aber jetzt jedes 1995. Also es war kein ganzes Album geplant, es war einfach nur ein Song geplant für eine recht bekannte Fernseh Produktion, sag ich mal, um es ganz vorsichtig auszudrücken, aber es wurde ein ganzes Album draus. Allerdings wurde die Tour kurz darauf, 1996, abgesagt, wegen gesundheitlicher Probleme. Da war gar nicht so ganz genau klar, was ist da eigentlich. Und Lukas letztes Konzert fand am 24. Mai 1996 im Malzhaus in Plauen statt. Mhm. Ich überlege gerade, was ich noch sage. Alles andere wäre ein bisschen zu einfach vielleicht. Letztes Konzert, wie gesagt, am 24. Mai 1996. Ich muss es aber dann doch sagen, am 20. August starb mein Lukas in Nordfriesland. Und ich habe mich viel mit Lukas beschäftigt und viel quergelesen und viel gehört und viel und wusste schon im Vorfeld ein bisschen was und habe dann aber tatsächlich ungelogen an diesem Tag im Januar gelesen, dass er an diesem Tag 70 geworden wäre. 9. Januar. Und das fand ich total krass, dass ich mich da vorbereitet habe und habe das gelesen und irgendwie mit drüber gestolpert habe, gesehen, hoppla, heute wäre sein 70. Geburtstag gewesen. Genau. Ich überlege gerade, ob ich noch was... alles andere würde ich dann zum Schluss noch so ein bisschen aufgreifen. Da gab es ein paar prägnante Dinge, aber das wäre zu einfach gewesen. Oder ich kann dir Also wenn du möchtest, ist die erste Sendung und ich bin ja der große Bruder und ich bin ja freundlich und nett und du vermittelst mir zumindest, du hast keine Ahnung, was ich dir aber nicht glaube. Kann ich dir einen Tipp geben?
Nee, ich hab gerade wirklich, dadurch, dass du gesagt hast, dass er gestorben ist, sind alle rausgeflogen. Weil wir mir alle noch leben. Ach so, haben wir überhaupt gesagt, dass wir Geschwister sind?
Ach so, nee, jetzt vielleicht. Doch, ich glaube, du hast
es gesagt. Wir sind Geschwister.
Ja.
Also was mich jetzt so ein bisschen stutzig gemacht hat. Also erstmal, er kommt aus Süddeutschland, ist viel rumgereicht worden oder umgezogen.
Das habe ich aber nicht gesagt, ne?
Oder nicht, ja, nicht, ja, umgezogen, aber umgezogen.
Aber ich habe nicht gesagt, er kommt aus Süddeutschland.
Ach so, aber groß geworden, oder?
Ja, viele Umzüge und auch in Süddeutschland gewesen. Ich habe aber gesagt, ich kann nicht genau sagen, wo, oder ich weiß es natürlich. Darf nicht sagen,
ich habe neulich,
wo und wann.
Ich habe ein Buch gelesen neulich. Das heißt Der Bibelraucher.
Ja, weiß ich.
Und da ist einer, der hatte dann Dreck am Stecken, unter anderem in Hamburg, meine ich. Und ist dann, ich komme aber nicht mehr drauf. Der ist auch gestorben, ein Sänger, ein ganz bekannter. Der war mit seiner Band und Tour, das könnte in den 90ern gewesen sein.
Okay.
Und ist mit dem auch noch rumgereist, auf Tour, meine ich. Okay. Also der Autor, das ist auch eine Autobiografie. Und der ist dann gestorben. Hatte, glaube ich, immer, ich bin jetzt falsch, oder hatte der so eine stachelige Frisur oder so einen blonden, oh Gott, wer war das denn?
Und das war, der Sänger war aus Hamburg, oder wie? Nee.
Woher er war, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, aber auch irgendwo Norddeutschland. Und der ist dann aber, hatte auch so viel Drogenprobleme und so und ist dann irgendwann, der hatte irgendwie auch einen in der Band, der im ganzen Gesicht tätowiert war.
Oh Gott. Aber sicher, dass es irgendwo hier in Deutschland war?
Boah, ich stehe gerade so voll.
Soll ich dir einen Tipp geben? Ich kann dir noch einen Tipp geben, wenn du magst.
Ja, also ich glaube, ich komme nicht drauf.
Also 1970, wie gesagt, Lukas gründete seine, wenn mich jetzt bei dem Tipp irgendwie verlaber, sonst was, schmeiße ich mein Laptop und das Mikrofon, es war teuer. Ey, ich spül's im Klo runter. Also 1970, pass auf, jetzt wird's spannend. Das fand ich auch mit das Spannendste, muss ich ehrlich sagen. Er hat sich 1970, deswegen sage ich, ein Liebesding ist durchgebrannt, ein bisschen rumgeeiert. 1970 hatte er sein Coming Out, hat aber erst 1986 in Interviews begonnen, darüber zu sprechen. Und ich wusste das, also nicht die Jahreszahlen, sondern dass er homosexuell war. Und man hat das, also ich wusste das und ich habe das komplett vergessen oder nie, also war nie ein Thema. Und das finde ich eigentlich total geil, weil das, glaube ich, alle irgendwie wussten und gleichzeitig war das nie Thema. Also es fand ich faszinierend, wenn sich heute ein Fußballer outet, dann steht es in allen Mitteilungen in der Presse, sonst irgendwas, es wird ausgeschlachtet und da war es einfach so und jeder wusste das und erst, jetzt muss ich rechnen, 16 Jahre später hat er überhaupt erst in Interviews drüber geredet, wahrscheinlich, weil ihn da erst mal jemand gefragt hat, keine Ahnung. Aber geoutet hat er sich 1970 und 1986 wurde das erst in Interviews mal irgendwie besprochen oder so.
Also ich glaube, der Tipp ist wahrscheinlich mega gut, aber ich weiß es gerade trotzdem nicht. Das ist schon mal gut, wenn man überhaupt gar keine Ahnung gerade hat.
Ja, stimmt, ja.
Also ich muss sagen, am Anfang dachte ich irgendwie Hans Söllner. Nee. Also erst dachte ich Helge Schneider, aber dann ist mir gekommen, ich glaube, Helge Schneider ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob er nicht sogar in den 40ern geboren wurde oder in den 50ern, aber es könnte so hinkommen. Und weil ich halt dachte, so ein bisschen, er klingt ja schon ein bisschen verrückt. Also ich schätze mal, es ist ein Er überhaupt mal.
Wobei Helge Schneider hätte sich wahrscheinlich 20 Instrumente mehr beigebracht, ne?
Genau, und das war auch noch ein Punkt wegen den ganzen Instrumenten und auch belesen. So würde ich einfach mal Helge Schneider einschätzen. Ich glaube, dass der schon sehr...
Du weißt, dass der noch lebt, ja?
Ja, deswegen ist er dann rausgefallen.
Alpaka glaube ich, irgendwo im Ecke Frankreich.
Nee, deswegen er ist er dann rausgefallen. Aber am Anfang dachte ich irgendwie Hans Söllner wegen Bayern irgendwie. Mhm. Dann bin ich irgendwann wegen der Band, ich weiß nicht, ob die eine Band hatten, muss ich ehrlich sagen. Dann bin ich irgendwie auf Udo Lindenberg gekommen, auch einfach, weil ich dachte, naja, du fandest den ja immer gut. Dann eben aber, weil er in einem Film mitgewirkt hat, dachte ich dann irgendwann Herbert Grönemeyer.
Ja, alles, ja.
Kann mich aber gerade auch nicht erinnern, ob der in der Band vorher dann war. Stehe auch gerade auf dem Schlauch. Dann dachte ich, weil du meintest Kinderlieder, und das hat mich so richtig rausgehauen.
Das dachte ich
und
mir.
Musical. Dann dachte ich vielleicht dann Peter Maffay oder so, aber der ist ja, glaube ich, auch schon älter und der ist ja auch nicht tot.
Nee, ist er nicht. Falls er das hören sollte, Entschuldigung.
Es ist wahrscheinlich total einfach, aber ich...
Nee, es ist nicht total einfach, aber man
also
muss...
Also es klingt auf jeden Fall wie so eine Skandalnudel, klingt es auf jeden Fall.
Ja, also ich habe ein bisschen was weglassen müssen, logisch. Wenn ich dir nachher sage, was ich noch weglassen musste, dann wäre es vielleicht ein bisschen klarer geworden, aber nicht ganz eindeutig. Es gab noch mehr Filme und es gab noch mehr Fernsehgeschichten, das habe ich ein bisschen weggelassen. Und auch
das Ding ist, ein
politisches Engagement, das habe ich auch tatsächlich komplett ausgelassen. Aber man könnte über Lukas auch tatsächlich, also lest euch da ein oder hört die CDs an, die Texte, er hat noch später... glaube ich, nach seinem Tod einen Preis gekriegt, vielleicht auch vorher, da tue ich ihm vielleicht Unrecht, für deutsche Texte. Ich habe das Wort nicht genau, da gibt es einen ganz bekannten Preis, den hat er, glaube ich, nochmal gekriegt, weil er dann auch noch für, meine ich, andere Künstler
für Lyrik
auch getextet
dann, oder?
Hat. Genau, ja.
Also ich schätze mal, dann ist er auf jeden Fall, also ich schätze, es ist ein deutscher Sänger. Ich glaube, da bin ich schon mal... ganz gut.
Soll ich was
dabei?
Willst du schon auflösen oder willst du noch weiter im Trüben fischen?
Lass mich
noch
mal kurz. Aber ich glaube, ich komme auch nicht drauf. Vor allem, ich finde, 96 ist er gestorben.
Oh Gott, jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Ja, genau, 20. August 1996.
Da war ich noch nicht mal 4.
Ja, siehste. Kann man aber schon wissen mit 4. Ich war mit 3, glaube ich, auf meinem ersten Konzert mit unserer Mutter. Weil sie keinen Babysitter hatte, aber nicht bei dem Künstler.
Auf welchem?
Leider. Ich glaube, wir waren im Rosengarten in Mannheim bei Roger Chapman. Kann ich mich erinnern, deswegen bin ich wahrscheinlich heute so, wie ich bin. Nein, war ich vielleicht viel.
Ich würde ja sagen, im Zweifel, das ist wie in der Schule früher. Wenn man gar keine Ahnung hat, dann schreibt man irgendwas ins Feld und hofft auf Gnadenpunkte.
Ey, wenn du jetzt
aber
richtig tippst,
Nee, ich kann gerade nichts tippen, weil alle, die ich jetzt tippen würde, die leben noch. Das ist ja das Problem.
Ich könnte dir den richtigen Namen sagen, aber ich glaube, selbst das, nee, das mache ich jetzt nicht, erst wenn du getippt hast.
Das Ding ist halt, wir müssen ja immer schon so ein bisschen im Voraus planen für die nächsten Folgen. Und ich gucke aber auch immer, dass ich nicht so viel von den Künstlern lese, weil man sich ja dadurch einen kleinen Vorteil auch erschafft.
Mhm.
Und ich dann vielleicht noch
irgendwie... Ich möchte gar nichts mehr vorher lesen, weil wir können ja kurz die Anekdote erzählen, als wir uns in Hamburg getroffen haben und über diesen Podcast erzählen wollten oder auch erzählt haben. Und dann waren wir hier in... Essen in St. Georg und haben drüber gesprochen und ich hatte schon eine Biografie mehr oder weniger gelesen und mich kundig gemacht und das Erste, was du sagtest, naja, jetzt stell dir mal vor, wenn nimmt ein Künstler irgendwie, der da und da gestorben ist und beispielsweise Falco oder so und ich dachte nur so, möp.
Ja gut, aber das war halt auch, wenn du sagst, er ist in Domrep gestorben, ist es halt dann schon wieder so.
Nee, aber das hätte ich ja nicht gesagt, also. Ich habe ja da auch nicht groß...
Ja, aber er ist in Österreich geboren und ist dann bei einem Autounfall gestorben, ist halt schon
wieder... Das hätte ich auch nicht gesagt. Also ich habe ja jetzt auch nicht gesagt, wo mein Lukas geboren ist.
Okay, also ich skipp mal kurz, rat du mal, oder gib du mal erst deinen Tipp ab.
Nee, du gibst deinen erster ab, weil ich war ja gerade dran.
Ich weiß ja gerade niemanden. Ich weiß gerade nicht, ich muss noch mal kurz in mich gehen. Mach du mal erster.
Gut, also bei mir ist es, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was mich da nochmal hat abbiegen lassen. Wahrscheinlich, weil ich merkte, dass die anderen alle nicht stimmen. Wahrscheinlich stimmt das aber auch nicht. Aber ich bin zumindest zu einer Idee gekommen, nachdem ich ja bei allen war, bei The Who, über die Doors hatte ich kurz nachgedacht. Und ich bin tatsächlich, Gene Simmons heißt er, glaube ich, nicht, aber ich bin gelandet bei, jetzt können alle kräftig lachen, aber ich bin bei Kiss gelandet.
Soll ich schon auflösen oder nicht?
Naja, du hättest
es wahrscheinlich
gefolgt,
noch mal,
ich bin einfach bei Kiss gelandet, ja.
Scheiße.
Stimmt.
Ja, du hast einen Punkt. Ich habe Paul Stanley von Kiss, also es ist der
ja.
Spaceman.
Hätte ich nicht vom Namen her tatsächlich. Ja, hätte ich nicht gewusst. Und ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß, dass ich, und er hört sich's bestimmt an, ich weiß, dass ich mit unserem guten Freund Niki drüber geredet habe, ist schon ein bisschen länger her. Ich meine, der war irgendwann bei Kiss irgendwo und hat irgendwann mal von erzählt und so. Und ich, ich
aber
weiß,
ich
dass er mal da war. Oder, genau.
Ich habe schon Scheiß erzählt, nicht Spaceman, Starchild war er. Oder ist er noch, immer noch. Okay, dann muss
ich
jetzt nochmal bei dir.
Aber es war wirklich nur eine Nuance, wo ich merkte, so da habe ich was irgendwann mal irgendwo im Halbsatz vielleicht aufgeschnappt und deswegen bin ich nochmal in die Richtung abgebogen. Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich getippt auf, was weiß ich, Rolling Stones oder sonst was und wäre wahrscheinlich 40 Jahre lang ausgelacht worden.
Ich sag dir gleich nochmal ein paar Sachen. Ich habe auch ein bisschen was weggelassen.
Genau.
Aber gut, also du hast auf jeden Fall schon mal einen Punkt und ich schätze mal,
schwer,
du kriegst wahrscheinlich auch noch einen zweiten, weil ich muss echt sagen.
Ich steig aus, ey, ist mir zu schwer, das Spiel.
Nee, ich bin gerade echt, ich bin richtig raus und ich glaube, für mich ist es jetzt gerade richtig peinlich, weil ich gerade vor allem, wenn jemand halt in den 90ern stirbt, in einer Band war, in guten Filmen offensichtlich mitgemacht hat, an Musicals irgendwelche Songs abgeliefert hat, Kinderlieder.
Soll ich dir sagen, dass die letzte CD, jetzt habe ich dich unterbrochen, Entschuldigung, dass die letzte CD eigentlich hätte ein Song werden sollen für den Tatort. Und da hat er auch mitgespielt. Aber nicht in dem, sondern glaube ich in mindestens einem anderen.
Aber beim Tatort war doch auch Udo Lindenberg am Schlagzeug.
Ja, tipp ihn doch. Tipp ihn.
Ja, aber er lebt ja noch.
Siehst du, tipp ihn doch trotzdem. Vielleicht gebe ich dir einen Punkt und einen halben.
Das ist die Frage. Er hatte doch auch mal eine Band.
Wer?
Aber nee, warte mal, Udo Lindenberg ist doch aber auch schon
ja, aber der lebt doch
älteres
noch.
Kaliber, oder?
Ist doch
ja, aber vielleicht hat er ja, ja, aber so, ich überlege halt, was so von der Altersklasse und so passen könnte. Aber ich glaube, ich muss passen. Ich kann es jetzt noch künstlich in die Länge ziehen, aber ich komme nicht drauf.
Soll ich dir den Namen sagen? Also gibst du auf oder willst du einfach einen Tipp raushauen?
Hau nochmal einen Tipp raus.
Naja, nee, dann weißt du es vielleicht dann.
Hau einen Tipp raus.
Der richtige Name meines Lukas ist Ralf Christian Möbius. Da.
Oh nee, es sagt mir aber was, aber ich komme nicht drauf.
Mhm. So, wenn du aufgibst, sage ich dir den Buchtitel.
Oh Mann!
Sag ich dir den Buchtitel, wie er auf seinen Namen kam.
Ja.
Aber dann heißt es, der Punkt geht an mich.
Der geht, ja, der geht an dich. Aber der Name, der sagt mir, warte mal. Oh.
So, komm.
Oh, Möbius, Gott. Nee, ich weiß es nicht. Aber der Name, der sagt mir was. Oh Mann.
Also.
Ja.
3, 2, 1. Möb. Soll ich dir den Buchtitel sagen von Karl ja. Philipp Moritz? Wie gesagt, sehr, sehr lesenswert. Ist aber zu Ende, ne?
Ja, ja.
Der Buchtitel ist Anton Reiser.
Rio Reiser, oder was?
Ja.
Oh Gott, nee, aber über ihn.
Tonsteine, Scherben.
Oh. Nee, aber von ihm weiß ich auch echt fast nichts. Also bei ihm da, nee. Aber stimmt, du hattest auch mal erzählt, dass du ihn so interessant findest, glaube ich.
Ja, mega.
Aber da wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Von dem, also ich kenne ihn, ich kenne ein Lied, glaube ich, von ihm, zwei.
Also bitte,
maximal.
Du denkst bestimmt auch, dass Junimond von echt ist, oder? Sag, dass das nicht stimmt.
Nee, bei ihm wusste ich's. Aber ich kenne noch, was hatte er denn noch?
Nee, er macht kaputt, was euch kaputt macht. Beispielsweise war der erste Hit oder mit einer der ersten Hits. Oder Der Traum ist aus, das war das eben, was die 8000 Leute in der ehemaligen DDR mitgegrölt hatten. Und dann eben, gibt es ein Land auf der Erde? Und dann haben die alle geschrien, dieses Land ist es nicht, dieses Land ist es nicht. Und das haben die natürlich rausgeschnitten damals,
ja.
Weil das natürlich nicht ging. Man konnte nicht über das eigene Land schimpfen und wettern und genau.
Oh, ist aber gut, ey. Also ich muss echt sagen, ich kenne mich mit ihm überhaupt nicht aus. Also ich kenne von ihm auch nichts. Ich habe auch, glaube ich, der richtige Name, den habe ich schon mal gehört.
Ja.
Aber ich kenne von ihm nicht so wirklich viel Musik. Ich kenne nicht wirklich was aus seiner Biografie, auch wie dass er in Filmen dann mitgespielt hat oder dass er irgendwie auch mit Kinderliedern was zu tun hatte.
Ja,
oder
der hat Theaterstücke und die haben auch ein Theater gehabt nochmal und oder da haben die mitgewirkt und war mega aktiv. Und dann haben sie sich diesen Hof gekauft im Norden, ganz oben, in Nordfriesland, in Friesenhagen. Da ist er auch beerdigt, auf Privatgrund. Es durfte damals dann, wurde das irgendwie durchgesetzt, dass er auf Privatgrund beerdigt wurde. Und seine Brüder oder einer der Brüder, glaube ich, verwaltet da auch eine Art Museum. Genau. Claudia Roth beispielsweise war irgendwann im Management, als sie 30.000 D-Mark Schulden hatten und war dann mit ihm quasi auf Tour. Und dann haben die irgendwie versucht, da die Schulden abzubauen.
Und da war sie schon bei den Grünen? Oder nicht?
Das weiß ich gar nicht genau. Er war bei den Grünen, ist aber später zur PDS gewechselt. Das habe ich gelesen. Also der war sehr aktiv. Da ging es um diese, in Liverpool hat er sich sehr interessiert für die Studentenbewegung und ist da ziemlich aktiv gewesen. Und die wurden ja irgendwann auch missbraucht für die Zwecke der Politik, sag ich mal, oder sind in eine Schiene gedrückt worden, was denen gar nicht so recht war. Und deswegen vielleicht auch die Auszeit irgendwann, das ist Spekulation. Aber ganz interessanter Typ auf jeden Fall, König von Deutschland beispielsweise, solche Dinge kennst du
doch. Ja, dann kennt man doch mehr Lieder als...
Ja, logisch, ganz viele. Ich habe die Scheiben auch alle da und die sind echt tatsächlich großartig und ich wollte mich immer schon mal mit beschäftigen und ich wusste, es wird, glaube ich, schwierig, aber ich hatte tatsächlich als dritten Satz hier stehen, er hatte ja viele Umzüge und noch viel mehr und dann dachte ich, oh, das wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen. Ich habe mich nicht getraut, es auszusprechen, sonst hättest du es vielleicht gleich gewusst. Genau.
Hast du ein bisschen weh, aber es schon verdient, also war schon echt gut.
Ja,
also hast du 2-0 für dich.
Ja, sehr gut.
Ich muss mir neulich auf die Zunge beißen, weil ich habe, ich will gerade irgendwie was nähen und war auf so einem, auf so einer Seite, auf der man Stoffe kaufen kann. Mhm. Und zufällig, nicht als Werbung, sondern es war wirklich mittendrin, war ein Stoff mit KISS bedruckt, mit den Gesichtern von den KISS-Mitgliedern, mit dem Logo. Und dann dachte ich schon, wie geil ist das? Dann eigentlich müsste ich den bestellen und irgendwas draus nähen.
Ja.
Aber konnte ich dir auch nicht erzählen. Und auch die Biografie, muss ich sagen, ist wirklich lesenswert. Zwischendrin dachte ich mal so, zieht sich vielleicht ein kleines bisschen, aber ich finde ihn sehr sympathisch. Ja, also ja. Es gibt, glaube ich, auch eine Biografie, ihr müsst jetzt lügen, ob es Gene Simmons war, aber es gibt auf jeden Fall noch von einem von KISS bestimmt eine Biografie.
Mit Sicherheit, ja.
Und ich habe mir dann auch Interviews angeguckt und auch noch ein paar Interviews durchgelesen und eben auch mit dem Buch. Und er wirkt schon sehr bodenständig, muss ich sagen. Also man merkt halt, dass er so ein bisschen halt wie der Nachbar von nebenan ist. Er ist nicht abgehoben. Er hat, glaube ich, immer noch im Hinterkopf, wo er herkommt. Also die Eltern, die Mama ist aus Berlin geflohen im Krieg über Holland nach New York. Der Papa ist aus Polen, also er kommt aus einer jüdischen Familie. Und es war ja auch dann das Ding mit dem KISS-Logo, weil das SS hinten aussah wie die Runenschrift.
So,
und
ja, denkt man gar nicht
war dann war ja dann so ein bisschen so eine Kontroverse in Deutschland, dass es ja so aussieht wie das Nazi, wie die Nazi-Buchstaben eben. Und dann haben sie sich aber auch dazu geäußert, dass es nichts damit zu tun hat. Sie haben eben auch jüdische Wurzeln und das wäre so das Letzte, was sie jetzt in ihr Logo einbauen würden.
Ja, klar.
Und es ist echt, also er hat eine ganz tolle Persönlichkeit, muss ich sagen. Also wie gesagt, bodenständig. Ich finde, er ist auch sehr, er probiert schon echt immer alles zusammenzuhalten. Also die zwei in der Band, die dann gegangen sind wegen Drogen und Alkohol, also Ace Frehley, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, und Peter Criss, also Catman und Spaceman, die beiden sind ja dann irgendwann raus, waren dann zwischenzeitlich aber auch mal wieder drin, haben sie es nochmal probiert, aber die waren halt echt, die waren schon durch, wenn man seiner Biografie glaubt, seiner Autobiografie. Also die
und da wurde es, glaube ich, aber schwierig, weil da habe ich dann gedacht, scheiße, das kann ja jeder sein. Genauso wie ich sage, er hat sich für die Beatles und für die Rolling Stones interessiert und du sagst, naja, der Schlagzeuger hatte Drogenprobleme und der Gitarrist war Alkoholiker oder umgekehrt. Das trifft ja auf alle zu, da war ich zwischendurch bei Lemmy.
Ja, ich dachte,
ja, logisch. Also da wurde es dann echt schwierig, ja.
Also die zwei sind auch, also war schon krass, die haben halt dann teilweise keinen Handschlag gemacht, wenn die am Anfang ihre Sets aufgebaut haben. Die haben sich nicht beteiligt, die Songs irgendwann zu schreiben und haben sich da so ein bisschen ausgeklingt, aber haben trotzdem immer gedacht, sie sind die geilsten eben. Mhm. Also es ist so, teilweise haben die auf manchen CDs gar nicht wirklich mitgewirkt, da hatten die dann irgendwie einen anderen Gastschlagzeuger, der dann halt das eingespielt hat und die haben dann geguckt, dass sie ihn irgendwie durch die Tour kriegen und dass er irgendwie dann ein paar Dinger noch abliefert.
Ja,
also der hatte ja schon geguckt, dass er den Laden zusammenhält und hat dann aber trotzdem immer ehrlich mit denen gesprochen, hat gemeint, so ein Scheiß geht nicht. Also schon sehr reflektiert und immer geguckt, was er anspricht, wie er es anspricht, genau, das auch. Und hat halt auch schon viel beschrieben. Also man hat gemerkt, dass gerade das mit dem Ohr hat ihn schon sehr getriggert. Und er hat dann immer auch
irgendwo gehört hat, ne? Ich glaube, das habe ich irgendwo gehört, aber das blieb nicht so hängen, weil eigentlich ist es doch was hängen bleibt, eigentlich.
Also er sagt auch, er ist taub, aber er hört über die wie heißt es denn, über die Knochen, die Gehörknochen, ist es so, ich weiß jetzt gerade, über die Knochen am Ohr, kann er zumindest so ein bisschen was hören, aber er hat halt dadurch auch eben Probleme bei der Orientierung oder wenn sie den Soundcheck machen, dann muss er sich immer so ein bisschen hinstellen, dass er es ja hört, aber er hat es dann immer probiert, so ein bisschen zu verheimlichen. Er hatte ja auch immer diesen großen, lockigen, schwarzen Lockenkopf und dass man das Ohr auch gar nicht sieht und hat sich dann probiert auch, er hatte unglaublich viele Bettgeschichten und hat sich da immer irgendwelche Mädels immer mit ins Hotelzimmer genommen, aber hat immer geguckt, dass er die halt wie ein Gentleman bedient und auch mit ihnen umgeht. Ja, und sein Papa hat halt immer nur gemeint, kannst machen, was du willst, aber sobald du ein Kind mit heimbringst, ein uneheliches Kind, dann fliegst du raus. Und das hat er halt auch beherzigt und ist auch nie zu einem unehelichen Kind dann gekommen. Da hatte er, glaube ich, schon ein bisschen Bammel vor. Und hat aber halt eben probiert, es so ein bisschen zu kompensieren. Seine Komplexe hat er dann versucht, so zu kompensieren, dass er sagt, hey, ich bin doch ein geiler Typ, ich kann jede Frau kriegen, die ich will, weil ich bin berühmt. Und hat dann auch, da ist so eine Schlüsselszene im Buch, die fand ich irgendwie auch ganz cool, weil er halt meinte, in der Schule und im Kindergarten wurde er ja immer von allen gehänselt. Und das hat ihn auch immer so sehr verletzt und hat halt viel mit seiner Persönlichkeit auch gemacht. Sehr zerbrechlich, würde ich sagen. Und er hat sich dann irgendwann gefreut, als es auf ein Klassentreffen zuging und er meinte, auf dem Klassentreffen, da gehe ich hin und denen zeige ich, was es mir geworden ist. Früher, ja, da war ein Mädel, das fand ich richtig geil und der zeige ich mal, was ich für ein cooler Typ bin und die ganzen coolen Jungs von früher. Und er meinte, er ist da hingekommen und die coolen Jungs von früher, das waren so 0815 Männer, die aus denen nichts groß geworden ist, sage ich jetzt mal. Also die haben sich so ein bisschen gehen lassen. Die Frau oder das Mädel, das damals in der Schule so geil war, hat ein bisschen abgebaut und so. Und er meinte dann, er wird nie wieder zum Klassentreffen gehen und er hat auch nichts gesagt. Er hat gemeint, es hat ihm absolut nichts gegeben. Also er hat gedacht, es wird ihm so ein tolles Gefühl geben, wenn er dann das ausleben kann und sagen kann, hey, guckt her, was ich ein geiler Typ bin. Aber er meinte, nichts, hat ihm überhaupt nichts gegeben. Krass, es war eher ein bisschen enttäuschend.
Du sprichst von mir, ey. Krass, ey, um 20-Jähriges dieses Jahr. Ich gehe, wenn dann nur dahin, weil ich geiler Typ bin, aber ich mach's nicht. Ich muss aber ganz kurz nachfragen, geht die Biografie auch bis dahin, wo die tatsächlich dann vor einigen Jahren dann auch unmaskiert, demaskiert aufgetreten sind?
Genau, ja, deswegen, das habe ich auch im Text, aber ich habe es eben umgeschrieben. Da habe ich ja gesagt, dass sie das Image ein bisschen verändert haben.
Ja, das wäre okay. Das wär jetzt
genau, da haben sie es ja dann mal ohne Schminke probiert und da ging es dann auch wieder so ein bisschen bergauf. Ich glaube, das fanden die Leute ganz gut. Er meinte eh auch oft, dass sie hatten ja mal so eine krasse Bühnenshow. Mich hat es so ein bisschen an die Rammstein-Performance erinnert, oder so stelle ich es mir vor, weil die hatten viel, die haben viel Sachen in die Luft gejagt, haben Feuer gespuckt, noch, ne? Blut gespuckt.
Kunstblut, genau,
Genau, und er meinte aber, dass dann halt die Presse sich immer drauf gestürzt hat und meinte, naja, klar machen die so eine Show, die haben halt nichts anderes drauf. Und er meinte, wieso kann man nichts drauf haben und trotzdem so Sachen machen? Und die haben einfach Bock drauf. So. Und das fand ich ganz cool. Und er meinte dann, er war dann auch mal zwischendrin verheiratet, aber das hat er, glaube ich, dann auch eher nur gemacht, weil er dachte, er will halt jetzt was Festes und er will halt mal eine eigene Familie. Und das hat aber nicht gepasst, hat es aber, glaube ich, 9 Jahre durchgezogen, die Ehe. Mhm. Da haben sie sich getrennt und dann hat er seine jetzige Frau kennengelernt, die ist, glaube ich, fast 20 Jahre jünger.
Gut, das passt
hat aber
zum Rockstar, klar.
Ja, aber hat gepasst und mit der hat er 4 Kinder und da wollte ich eigentlich, erst wollte ich so anfangen, weil er schreibt im Buch über sein Lieblingsrezept, weil du so gerne kochst.
Ja, aber da wäre es ja doch, also es war ja so schon, also wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich dann gebogen bin in die richtige Richtung, aber also ich merke jetzt gerade, ich gucke so ein bisschen, hier läuft eine Uhr mit und ich merke, also so spannende Geschichten, ich glaube, man könnte sich da wahrscheinlich 3 Stunden lang drüber unterhalten.
Ja.
Aber ich glaube,
ja,
wenn ich da nicht irgendwo den Punkt gehabt hätte, dass ich richtig abgebogen wäre, wäre ich komplett am falschen Ende rausgekommen, weil es einfach auch gut verpackt war. Ich glaube, das ist, also es ist irrsinnig schwierig. Ich habe gedacht, das ist wesentlich einfacher, dass man es irgendwie zack, zack, hat man das erkannt oder beziehungsweise hat eine Idee. Und ich war mir sicher, als ich vorgestellt habe, dass du wahrscheinlich nach 10 Minuten hier auf cool machst und für wegen so und so. Und das, hätte ich nicht gedacht.
Ich glaube, wenn ich ihn jetzt vielleicht, wenn ich irgendwas mal von ihm gelesen hätte, dann wäre es wahrscheinlich präsenter gewesen. Aber ich habe von ihm echt nichts im Kopf. Das ist so.
Ja, ja.
Aber was ich noch sagen wollte, also meine Autobiografie heißt Hinter der Maske. Im Original Face the Music von Paul Stanley. Also kann ich schon empfehlen. Also ich würde mal sagen, 4 von 5 Sternen. War schon echt gut und gibt ein gutes Bild von ihm, wenn man dem glaubt, was er schreibt.
Ja, ja. Na, ich habe quer gelesen, jetzt überlege ich gerade, ich habe die gar nicht hier im Moment, welche ich da gelesen habe. Es gibt gar keine so richtige, jetzt tue ich wahrscheinlich manchen ziemlich unrecht. Ich habe ein bisschen was dann von seinem Bruder noch gefunden, auch online und viel bei YouTube nochmal geguckt und habe die Biografie von, Name ist mir entfallen, aber lesenswert ja, aber es ist auch keine typische Biografie. Da geht es dann, ja, also ich habe nichts gefunden, muss ich sagen, wo es wirklich von Geburt an, wie ich mir das gewünscht hätte, und Vater arbeitet als Verpackungsingenieur bei Siemens, bis hin Tonsteine Scherben Gründung, und das musste ich mir tatsächlich so ein bisschen zusammenfriemeln. Das war ein bisschen schwierig, aber lesenswert ist es allemal und auch die ganzen Geschichten, Interviews bei YouTube und so weiter. Also echt ein cooler Typ, muss ich sagen, und lohnt sich mit ihm und mit seiner Musik zu beschäftigen, auch mit seiner Einstellung, finde ich, genau.
Ich fand es halt auch so cool, weil Paul Stanley auch viel über Gene Simmons schreibt. Und ich glaube, er meinte mal, er wurde, glaube ich, im Interview gefragt, ob er sagt, dass sie mehr befreundet sind oder mehr geschäftlich zusammenarbeitet. Und er meinte, er sieht sich selber mit Gene Simmons als altes Ehepaar. Okay. Und das passt, glaube ich, auch ganz gut. Das ist ganz cool, weil er meint, zwischendrin war er schon ziemlich wütend, weil Gene Simmons dann so ein bisschen seine eigene Schiene gefahren ist. Er hat dann geguckt, dass er bei irgendwelchen Filmen mitspielt und hat sich immer so ein bisschen präsentiert vor der Presse und in Interviews, als würde er den ganzen Laden schmeißen und es hätte er es voll drauf und als würde er das alles machen. Er hat schon einen maßgeblichen Teil dazu beigetragen. Aber wenn man, wie gesagt, der Autobiografie glaubt, da muss man, denke ich, auch mal so ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, das ist jetzt seine Sicht. Dann hat aber schon Paul Stanley mehr gemacht. Und wenn man dann sich diese Interviews auf YouTube anguckt von früher, ist es halt ganz cool, weil man manchmal, er meinte, ja, wir hatten da und da ein Interview und da hat dann schon wieder der Gene irgendwas erzählt und das stimmt gar nicht, das habe alles ich gemacht, den und den Song habe eigentlich ich geschrieben, keine Ahnung. Und du siehst richtig in seinem Gesicht während des Interviews so, ach, leck mich doch am Arsch, das hast du gar nicht gemacht. Also das ist so geil, weil es halt so richtig Ehepaar. Eigentlich, ja. Genau, und es spiegelt eigentlich schon das wieder, was er dann so im Buch schreibt, das ist ganz cool.
Geil, da lege ich mir jetzt eine CD rein. Da habe ich Blut geleckt, da habe ich Bock drauf.
Ja.
Ja, ich würde sagen, soweit mal, ne? Bevor mal irgendwie 50.000 Zuhörer, meine ich, habe extra mein bestes T-Shirt heute angezogen, an Ohrenkrebs sterben lassen. Genau, würde ich sagen, bedanken wir uns und vielen Dank für deine Vorstellung. Ich fand also echt mega spannend.
Ich fand es auch sehr gut. Also verdient 2 Punkte. Wie gesagt, tut ein bisschen weh, aber ich hole dann die nächsten Male auf.
Ja, da muss ich nochmal über meinen Lukas nachdenken. Warum kann ich da aber erst viel, viel später sagen? Aber das ist zu einfach.
Gut. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns irgendwie Feedback da lasst, weil es war jetzt die erste Folge, war jetzt noch ein bisschen holprig. Es wird hoffentlich noch ein bisschen geschmeidiger über die nächsten Folgen. Ja. Aber war jetzt mal so der erste Test und wir haben eine Instagram-Seite, da könnt ihr uns auch gerne schreiben, wer zum Teufel ist lukas.podcast oder natürlich auf den gängigen Portalen, wo man Podcasts bewerten kann, bei iTunes etc. pp. Da könnt ihr auch gerne Kritik, Lob, Anerkennung, Autogrammwünsche, könnt ihr alles reinschreiben.
Wir sind da schmerzfrei. Alles
ist wir freuen uns, weil nur an konstruktiver Kritik kann man auch wachsen und dann können wir das beherzigen und vielleicht in der nächsten Folge dann mit einbauen, beziehungsweise in den nächsten Folgen.
Das hast du schon schön gesagt, man hört, dass du radioabrupt bist. Ja.
Ja.
Gut.
Gut.
Dann würde ich sagen, schöne Grüße nach Heidelberg.
Schöne Grüße nach Hamburg und machen wir auf 3 wieder Ende, ne?
Ja, machen wir.
1. 2, 3. 3.